Jo, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Beagle TV einfach anders. Ja, heute wieder mal Corona-Ausschuss Summary, Zusammenfassung mit Rainer Füllmich. Wir sind bei Nummer 109. Wir haben es ein bisschen verschieben müssen. Ihr werdet gleich sehen, dass Rainer wieder in Deutschland ist. Und natürlich, wenn man reist, ist das vielleicht nicht ganz so praktisch, währenddessen einen Zoom-Call zu machen. Deshalb haben wir das auf heute verschoben. Und freue mich natürlich, was er zu berichten hat. Es war, glaube ich, wieder sehr spannend. Deshalb mag ich die Zusammenfassung selber auch. Ich würde gerne die ganzen Stunden schauen, aber das kann ich nicht immer. Das geht euch wahrscheinlich ähnlich. Darum seid ihr auch hier, dass wir die Zusammenfassung bekommen, was dann da abgegangen ist. Ich freue mich jetzt. Hallo, lieber Rainer. Ja, du bist immer noch stumm. Wir machen jetzt einen auf
Oh, sorry.
Lippenlesen.
Sorry. Ich dachte, ich hätte schon angeschaltet. Also, hallo Roger, hallo alle.
Hallo alle, also ich glaube, das geht in die Geschichte ein. Das ist mittlerweile Kult. Ja, man sieht, du bist wieder zu Hause. Ich hoffe, du hattest eine gute Reise und auch eine erfolgreiche Reise, glaube ich, kann man so sagen.
Ja, die Tour, die wir ursprünglich da zusammengebastelt hatten, oder zwei Leute aus Südafrika, indischen Ursprungs. Die haben drei von uns verlassen, es waren ja vier. Das war Dr. Richard Fleming, Dr. Judy Mikovits, Patrick Wood und ich. Und als wir feststellen mussten, dass einer davon, nämlich dieser Dr. Richard Fleming, ein mehrfach vorbestrafter Krimineller ist, da haben wir uns gefragt, ob wir da noch weitermachen können, haben dann den Veranstaltern gesagt, das geht so nicht, ihr müsst euch entscheiden, ob ihr mit dem oder mit uns weiterarbeiten wollt. Die haben aufs falsche Pferd gesetzt, deren Tour ist implodiert, obwohl der Fleming rumrandaliert hat und ein dummes Zeug erzählt hat, jeden von uns angegriffen hat. Aber ich glaube, ich habe alle nur immer beruhigt, habe gesagt, lasst nichts machen, keinen Anwalt einschalten, das kostet unnötiges Geld. Die werden sich selbst in die Luft sprengen, das haben sie jetzt auch getan. Also es war trotzdem dadurch, dass wir drei, jetzt auch noch mit Mike Eden, Russell Blaylock und Joseph Mercola und wahrscheinlich Wolfgang Wodak auch noch, dadurch, dass wir jetzt das Team vergrößert haben und möglicherweise die ganze Tour, die jetzt anders heißt, die heißt jetzt nicht mehr Crimes Against Humanity Tour, sondern die heißt Crimes Against Humanity Task Force. Die bringen wir vielleicht sogar nach Europa. Das werden wir sehen. Da arbeiten wir dran. Wir haben unfassbar gute Kontakte hergestellt. Ich habe eine Gruppe von extrem erfahrenen, wirklich guten Anwälten dort, mit denen ich was auf die Beine stellen kann. Denn bisher hat ja in den USA einiges funktioniert an Klagen. Diese Klagen haben sich aber fast alle gegen die Maßnahmen gerichtet, also eigentlich nur gegen die Auswirkungen des eigentlichen Betruges. Der eigentliche Betrug ist der PCR-Test. Jetzt gibt es aber so viele adverse reactions, dass man die nicht mehr unter den Teppich kehren kann. Also auch die Mainstreams berichten darüber. Und damit wollen wir jetzt endlich eine richtige Schadensersatzklage, die dann hoffentlich zu einer Open Class Action werden kann, in Gang setzen. Das kann man nicht über Nacht machen. Es ist sehr wichtig, die richtigen Anwälte zu haben. Es nützt nichts, einen erfahrenen Mann zu haben oder eine erfahrene Frau, die richtig Ahnung von Jura hat. Du musst die Leute auf deiner Seite haben. Aber die haben wir jetzt beisammen und damit werden wir was auf die Beine stellen, denke ich.
Ich glaube, es ist etwas, was die Leute immer noch nicht ganz richtig verstanden haben. Nochmals, du hast die Hauptmotivation bei dir ist nicht, dass du eine Klage führst. Die Hauptmotivation vom Corona-Ausschuss ist ganz klar Beweise zusammen, Interviews zusammen. Ihr seid, glaube ich, bei 400 Interviewpartner, hast du letztes Mal gesagt. Das ist der absolute
Ja.
Wahnsinn. Und dass man diese Informationen natürlich auch zusammenschreibt, auf Papier bringt, verteilt, sichert und so weiter. Da ist im Hintergrund sehr, sehr viele Leute, die euch unterstützen und da auch schaut, dass die Daten dann auch gesichert sind. Weil das ist ja auch nicht ganz ohne. Das ist ja Beweismaterial, wo man ganz sicher auch benutzen wird in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahre.
Ja, genau, das ist ganz wichtig, dass man das immer wieder betont. Also es gibt etliche Leute, die aus den verschiedensten Gründen, manchmal ist es Wunschdenken, manchmal ist es, dass sie uns einfach irgendeinen Zweck unterjubeln wollen, um hinterher sagen zu können, den habt ihr aber nicht erfüllt. Ich habe das schon mal gesagt, der Einzige, der entscheidet, was da gemacht wird, das sind wir. Viviane und ich, beraten durch Martin Schwab, Professor Schwab auf der rechtlichen Seite und Wolfgang Bodak auf der medizinischen Seite und unterstützt von einer ganzen Reihe von Leuten, Corwin Rabenstein ganz vorneweg. Und es war immer klar, dass es uns darum geht, die wahren Fakten auf den Tisch zu bringen. Und allerspätestens, nachdem wir mit Professor Matthias Desmet gesprochen haben, bleibt das die Hauptaufgabe. Denn die Tatsachen ans Licht bringen, und da kommen nur ganz andere Sachen raus, das verdichtet sich immer mehr, die Tatsachen ans Licht bringen, das ist das Entscheidende. Dass daraus im Nebeneffekt aus diesen Tatsachen auch Evidence, also Beweismittel geworden ist, das haben wir so nicht geplant, das ist aber so gekommen. Ich selber habe ja das Ganze in einigen Klagen, die hier in Deutschland anhängig sind, eingesetzt. Andere Kollegen haben das in anderen Ländern eingesetzt. Und jetzt wollen wir das auch für eine solche echte Schadensersatz-Class-Action einsetzen. Aber wie gesagt, das kann man nicht übers Knie brechen. Das kostet erstens Tonnen an Kohle, weil nicht jeder bereit ist, ohne Geld zu arbeiten. Und es dauert, bis das Ding so zusammengebastelt ist, dass das im Gericht eine sehr, sehr gute Chance hat. Und du kannst nicht einfach so ins Gericht gehen. Ich verstehe die Leute, die sagen, oh, das reicht doch jetzt aber mal endlich, jetzt mach doch mal eine Strafanzeige. Erstens, Strafanzeigen in Deutschland kannst du sowieso vergessen. Das habe ich weiß nicht wie oft schon gesagt. Die deutsche Staatsanwaltschaft ist erledigt. Die Staatsanwaltschaft, die war noch nie unabhängig und jetzt ist es erst recht nicht mehr. Spätestens nach dem Vorfall in Weimar weiß jeder, was ihm blüht, wenn er aus der Reihe tanzt. Sowas kann man in den USA machen bei den Attorney Generals und das tun wir ja auch. Aber hier in Deutschland geht das nicht. Und zweitens, die USA sind wahrscheinlich, wir haben sie jetzt auf allen Ebenen versucht. Wir haben es in Kanada versucht, da ist der Kollege Michael Swinwood abgeschossen worden, muss man schon sagen. In Indien läuft es, aber die Schadensersatz-Sammelklage, da wird der erfolgversprechendste Ort tatsächlich die USA sein. Hätte aber nichts genützt, das jetzt gleich am Anfang abzufeuern. Erstmal mussten so ein paar Löcher reingeschossen werden, zum Beispiel durch die Klage, die unsere Freundin Leslie Manoukian mit ihrem Health Freedom Defense mit der Non-Profit durchgesetzt hat, wonach dann eben tatsächlich die Maskenautorität des Staates, der CDC, also die amerikanische Variante des RKI, nicht mehr besteht. Und im Unterschied zu Europa, was ja wohl die erste kleine Mini-World Government werden soll, mit Uschi ganz vorneweg und der völlig schrottreifen EU, die im Unterschied zu Europa, wo solche Entscheidungen, wir haben ja vier PCR-Testentscheidungen, die WEF-konstruierten Politiker nicht interessieren. In den USA hat man schon Angst davor, ein Federal Court noch dazu bei einer so gut geschriebenen Entscheidung vor den Kopf zu stoßen. Das kann einen dann ganz schnell das Amt kosten. Sind ja bald die Midterm-Elections und da gehen wir davon aus, dass die Republikaner, die nicht so wesentlich viel besser sind als die Demokraten, aber doch mit einzelnen Personen wesentlich besser sind. Da glauben wir, dass die Republikaner hoffentlich beide Teile des Kongresses übernehmen. Werden wir sehen. Der Joe Biden jedenfalls ist nicht der stabilste. Ich glaube auch, seine Batterie ist jetzt leer. Ich glaube, wenn er da jeden Abend an die 12 Volt angeschlossen wird, das reicht alles nicht mehr aus, um den nächsten Auftritt irgendwie hinter sich zu bringen.
Ja,
Ja.
Melafor ist auch nicht so seine Stärke, aber
Ja, genau. Und seine Vizepräsidentin ist ja fast auf dem Niveau oder vielleicht sogar auf einem niedrigeren Niveau als Frau Baerbock. Wundert einen immer, dass es so viele Leute gibt, die jetzt plötzlich sagen, ja, Frau Baerbock, die ist ja richtig gut. Ja, und das glaube ich auch.
Ja,
Die wollen das nicht
das
schön
ist
unter
schon
sich
fast zum
behalten.
Fremdschämen, muss man ja mittlerweile sagen. Also was die da abgeben, unglaublich. Ja, wo fangen wir an? Freitag, Zusammenfassung.
Ja, das war die 109. Sitzung. Morgen kommt schon die 110. Wir hatten die betitelt Atemzüge eines Sommertags. Also das macht ja immer Viviane oder Corwin oder beide zusammen, Breath of a Summer Day. Und da hatten wir vier interessante Gäste. Der erste war Professor Dr. Harald Wallach, dann kam Paul Emerick, Dr. Yaffa Shiraz aus Israel. Paul Merrick ist, glaube ich, Südafrikaner ursprünglich, aber wohl naturalisierter Amerikaner. Und am Ende extrem interessant, Professor Dr. Paul Cullen, perfekt Deutsch spricht er, ist eigentlich Ire und lehrt, glaube ich, im Moment in Hannover. Er hat sich zu Transhumanismus geäußert. Unheimlich spannend. Angefangen haben wir mit Professor Dr. Harald Wallach, den hatten wir schon ein, zweimal bei uns. Der ist Psychologe, Wissenschaftstheoretiker und Wissenschaftshistoriker, außerdem freier Berater, Autor und Coach. Er hat uns zu einer Studie, die er uns schon mal vorgestellt hat, Maskenstudie, da hat er uns gesagt, was damit eigentlich passiert ist. Wie korrupt die Wissenschaft nicht nur in den USA ist. Da weiß ich es nun definitiv von Dr. Judy Mikovits, weil wir uns natürlich oft unterhalten haben. Und ich habe auch eins ihrer Bücher gelesen. Also seit den 80ern ist die Wissenschaft dort, insbesondere die medizinische Wissenschaft, durch und durch korrupt. Hier an diesem Beispiel seiner Maskenstudie kann man das ablesen, ist das inzwischen in Deutschland und in Europa auch nicht mehr anders. Vielleicht war es auch vorher schon so. Also diese Maskenstudie hat er schon vor 1,5 Jahren fertiggestellt, die wurde dann veröffentlicht, war auch alles im Lot. Zwei Ärzte haben dabei darauf geachtet, dass alles seinen ordentlichen Gang geht. Dr. Weigel, Ronny Weigel, Dr. Diemer, dann zwei Kinderpsychologen in ihren Praxen haben für die Messung gesorgt. Und da wurden die Masken an 45 Kindern ausgetestet. Da gab es einen Messschlauch, der 90 Grad parallel zur Oberlippe angebracht wurde. Da wurde Einatmen, Ausatmen durchgeführt mit den Kindern mit und ohne Maske. FFP2 und die normale OP-Maske. Die Baseline, also die Grundlage für alles, war, dass man 0,2% Kohlendioxid in der Luft, in der Atemluft hat. Das ist die Grenzlinie, die 2007 auch schon mal festgestellt wurde. Wer darüber hinausgeht, der bewegt sich in den gefährlichen Bereich. 0,2%. Und dann wurde nach maximal 3 Minuten Atmen wurde mit Maske gemessen und da waren aus den 0,2% 1,3% geworden. Das ist erheblich. Das ist erheblich. Oder übersetzt auf Parts per Million waren ursprünglich bei der Baseline sind es 2000 Parts per Million und bei den Masken waren es dann 13.000 Parts per Million. Ein drastischer Anstieg des Kohlendioxids. Bei jüngeren Kindern ist der Effekt am stärksten. Die Sache war eigentlich vollkommen klar. Warum sollte es nicht veröffentlicht werden? Es wurde ja veröffentlicht. Die ursprüngliche Publikation war ein Research Letter, die war ziemlich kurz, das waren 600 Worte. Viele Kommentare, viele Missverständnisse, sagt Professor Wallach dazu. Alle Kommentare hat er beantwortet. Trotzdem hat das Journal of America, also das JAMA, gesagt: Ah, nee, die Antwort reicht nicht, wir ziehen die Studie zurück. Wir machen einen zusätzlichen Review. Da hat er nachgehakt, ja, wo bleibt denn dieser zusätzliche Review? Den gab es nicht. Also offensichtlich eine politische Einflussnahme und ein reiner Fake. Es ist eine rein politische Auseinandersetzung gewesen, sagt er. Dann wurde es im nächsten Journal nochmal versucht. Da gab es zwei positive Voten, ein negatives. Das war ganz offensichtlich ein Copy and Paste von dem letzten negativen, der die erste Veröffentlichung zur Retraction geführt hatte. Er hat wieder geantwortet, wieder wissenschaftlicher Review. Sie haben es wieder zurückgezogen. Dann ist es jetzt also im JAMA Pediatrics gekommen. Das war das dritte Journal. Wieder drei Reviews. Zwei sehr gute, eine kritische. Da waren ein paar Fragen dabei, die hat er beantwortet und vor 2 Wochen ist es jetzt wieder endgültig publiziert worden. Offensichtlich gibt es hier politischen Druck und er sagt, es gibt eine neue Studie, die hat jetzt nichts mit Masken zu tun, sondern die befasst sich so ähnlich wie John Ioannidis, Professor John Ioannidis von der Stanford University, der hat ja etliche medizinische Spezialausbildung, er ist aber auch Statistiker. Und der sagt ja, dass in weit über 90% aller wissenschaftlichen Studien nichts stimmt oder schwere Fehler vorliegen. Jetzt gibt es eine neue Studie, die sagt, weniger als 6% aller wissenschaftlichen Publikationen sind durch Daten gestützt. Das sagt eigentlich alles. Weniger als 6%. Das heißt, wenn ein Politiker oder irgend so ein WEF-Honk meint, er braucht jetzt mal eine Studie, dann lässt er die mal kurz anfertigen von den Leuten, die auch die ganze Zeit das Geld kriegen. In den USA wissen wir definitiv, Fauci ist derjenige, der die Lufthoheit hat über alle Studien und über das ganze Geld, was an die Kliniken geht für medizinische Forschung. Da kann er eben sonst was in Gang setzen. Hier sieht man erstmals das Systematische an diesem Beispiel, was er uns geschildert hat mit seiner Maskenstudie, das erstmals das systematische Maß der Verzerrung, um ein bestimmtes Narrativ in den Vordergrund zu rücken. Ja, hier geht es letzten Endes, sagt er jetzt auch, es hat keinen Sinn mehr, hier ein Blatt vor den Mund zu nehmen und hier Political Correctness zu preisen. Hier geht es um Leben und Tod. Und Faucis Macht greift zwar sehr weit, aber sie ist eben nicht so allumfassend, wie manche Leute glauben, wie er selbst vielleicht auch glaubt. Es gibt neben den Zeitschriften, die er kontrollieren kann, Lancet, JAMA, Nature, Science, gibt es auch noch etliche andere kleinere Veröffentlichungen, Publikationen, in denen man seine Sachen veröffentlichen kann. Und die sind nicht alle unter Kontrolle zu bringen. Deswegen konnte er hier also auch wieder was machen. Jedenfalls ist das Ergebnis der Studie, dass das Kohlendioxid im Übermaß, wenn es im Übermaß da ist, und das kann man wohl sagen, zwischen 0,2% Baseline und 1,3% nach dreimal Atmen, das ist ja schon ein gewaltiger Unterschied, das ist wohl Übermaß, da ist es gefährlich. So einfach ist das, da ist es gefährlich. Es gibt ja viele, viele, viele Beispiele von Kindern und auch von Erwachsenen, die plötzlich einfach umgefallen sind mit der Maske auf, ohnmächtig geworden sind. Er hat nochmal zusammengefasst, es gibt keine soliden Belege für eine Wirksamkeit der Masken. Das ist, man muss es immer wieder so deutlich sagen, das ist, als wenn du einen Sack Sand auskippst in einen in so einen Supermarkt-Cart und denkst, damit kannst du jetzt den Sand in der Gegend rumtransportieren. Es gibt keine soliden Belege für die Wirksamkeit der Masken, aber sehr gute Belege inzwischen dafür, dass die Masken schädlich sind. Nicht nur CO2, auch Keime. Ja, nach ihm haben wir einen amerikanischen Arzt, einen Emergency Doctor, nämlich Paul E. Merrick, angehört. Er ist Arzt und früherer Professor für Medizin, Pulmonary and Critical Care Specialist, und er ist der Vorsitzende und Gründungsmitglied der Frontline COVID-19 Critical Care Alliance, FLCCC Alliance, so heißt das. Er ist einer der Entwickler des Protokolls für die Behandlung von hospitalisierten Menschen mit Covid. Und das war sehr interessant, mit ihm zu sprechen, weil im Laufe der Diskussion sich herausgestellt hat, dass selbst er nur Teile der wahren Fakten erfasst hatte. Vielleicht ist das so, wenn du so eine Spezialunit betreibst, nur für Covid-Leute, dann wirst du auch vielleicht betriebsblind und denkst, jeder hat Covid. Das im Gespräch, Wolfgang hat dann die richtigen Fragen gestellt, Viviane und ich auch noch ein paar, im Gespräch kam das dann auch raus. Also wir sind uns jedenfalls einig darüber, dass es hier, so hat er es auch gleich am Anfang bezeichnet, um Crimes Against Humanity geht. Das sei überhaupt keine Frage. Wir müssen nur sehr vorsichtig sein, sagt er, weil wir haben es hier mit sehr bösen Menschen zu tun und deswegen müssen wir auf unsere Credibility achten. Das ist wohl richtig. Ich kann sie einfach rumblabbern und irgendeinen Kram erzählen, in der stellt sich raus, das stimmt alles gar nicht. Da hat er natürlich recht, aber das ist uns allen klar. Dann sagt er, Covid ist sehr, sehr schwierig zu behandeln und es gäbe 20 Millionen Tote inzwischen. Das zeige ja auch, dass das so schwer zu behandeln ist. Es stellte sich dann aber raus, dass er sich gar nicht so sicher war, ob die 20 Millionen Tote Covid-Tote waren oder ob das eben wegen der hohen Anreize, finanziellen Anreize, vielleicht ganz andere sind. Denn wir wissen ja inzwischen, dass 94% der angeblichen Covid-Toten aus New York, 94% der angeblich Covid-Toten aus Bergamo und in etwa dieselbe Anzahl in Deutschland an völlig anderen Sachen gestorben sind. Aber wenn man jedem Arzt sagt, hier, wenn du aus diesem Verkehrsunfall einen Covid-Toten machst, dann kriegst du, was weiß ich, für Geld in die Tasche gesteckt, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du nur noch Covid-Tote hast. Ich glaube, das war ihm nicht klar. Es gäbe jedenfalls sehr gute Behandlungsmöglichkeiten, insbesondere Early Treatment, also wahrscheinlich auch schon Prophylaxe. Aber es seien viele Millionen Leute gestorben, weil sie eben falsch behandelt wurden. Darüber sind wir uns wieder einig. Man hätte nicht alle Leute ins Krankenhaus treiben sollen. Man hätte nicht bei jeder Gelegenheit, das hat uns ja John O'Loughlin überdeutlich gesagt, versuchen sollten, die Leute umzubringen, indem man sie an den Respirator hängt. Ja, vom Grundsatz her gibt es wohl, so ist es seine Wahrnehmung, zwei Denkschulen. Eine, die sagt, der PCR-Test, der zeigt eben nichts und führt dazu, dass wir nur Blödsinn machen, weil wir jeden, der in irgendeiner Weise positiv getestet ist, egal was für Symptome er hat, als Covid-Kranken ansehen. Das ist natürlich ein grober Fehler. Und dann gibt es die anderen, die sagen, oh mein Gott, Corona, ganz gefährlich. Wir brauchen, um das richtig abzuklären, eine Differentialdiagnose. Logisch, ne? Du kannst mit dem Test gar nichts feststellen, das wissen wir inzwischen. Du musst einen Mediziner haben, der eine Differentialdiagnose macht. Und du musst dir darüber im Klaren sein, dass es eben keine asymptomatischen Infektionen gibt. Ich glaube, da hat er auch so ein bisschen dran gedacht, dass es geben könnte. Dann haben wir ihm nochmal gesagt, hier Wuhan-Studie, 10 Millionen Teilnehmer, gibt es nicht. Es gibt natürlich sehr, sehr gute Behandlungsmethoden. Wir erinnern uns an diesen Dr. Shankara Chetty aus Südafrika. Sagt er jedenfalls, 7000 Leute behandelt, alle gerettet. Da hat er mit ganz normalen Behandlungsmethoden, wie man eben auch andere respiratorische Viren behandelt, hat er da die Leute wieder auf Trab gebracht. Es gab dann eine kleine Gruppe von Patienten, die ab dem achten Tag schwerere Probleme hatten und auch da gab es eine Behandlungsmethode. Ivermectin findet Paul Merrick ganz toll, das sei das Allergrößte. Darüber sind sich, glaube ich, fast alle Leute, die das einsetzen, auch im Klaren. Hätte man das in vermehrtem Maße eingesetzt, dann wäre es tatsächlich, da hat er wieder völlig recht, dann wäre es tatsächlich zu weniger Todesfällen gekommen. Aber die FDA hat ja in den USA und über die WHO haben sie es versucht, weltweit hinzukriegen, verboten, Ivermectin überhaupt einzusetzen. Es gab dann sogar Anti-Ivermectin-Werbung, aber da kommen wir gleich noch drauf. Er hat uns ein Slide gezeigt, wo die verschiedenen Behandlungsmethoden, Covid-Behandlungsmethoden beleuchtet wurden. Ivermectin, Remdesivir, von dem wissen wir inzwischen durch Brian Ardis, Dr. Brian Ardis, das ist tödlich. Und die Covid-Vaccines, die wurden beleuchtet. Ivermectin ist seit 1992 gilt als eines der besten Arzneimittel, eines der wesentlichen Arzneimittel mit null Nebenwirkungen. Faktisch, praktisch null Nebenwirkungen. Die beiden Erfinder haben, glaube ich, einen Nobelpreis gekriegt dafür. Wurde auch von der WHO gepusht. Das haben wir letztes Mal schon nochmal gehört. Seit 1992 hat Ivermectin wohl seit 92, also seit 30 Jahren, eine Todeszahl von 25 gehabt, 6.558 Adverse Reactions. Bei Remdesivir nur seit 2020, eben Ivermectin war 30 Jahre, ne? Nur seit 2020 579 Tote, 7.798 Adverse Reactions. Und jetzt guckst du dir die Covid-Vaccines an, die bekanntlich keine sind. Das ist auch erst seit 2020 da. 19.000 offizielle Todesfälle. Wir wissen, dass es wesentlich mehr sind. Und 3,8 Millionen Adverse Reactions. Also so einfach ist das. Da siehst du, die üblichen Behandlungsmethoden wie Ivermectin, die funktionieren und die werden verboten. Da haben wir schon wieder die Möglichkeit, gerichtlich jedenfalls mit Intent, also mit absichtlicher Schadenszufügung zu arbeiten. Wolfgang hat dann das zwischendrin nicht mehr ausgehalten und gesagt, wenn das alles so gefährlich ist, dann erklär mir doch mal, wie soll das funktionieren? So ein super gefährliches Virus, was jeden umbringt, kann sich ja nicht mehr verbreiten. Ja, das konnte er auch nicht so richtig beantworten, sagt aber immerhin, weißt du, er lässt sich auf die Diskussion ein und sagt dann nicht, guck mal hier, ich habe meine eigene Studie selber bezahlt und ich habe dann noch 30 Leute dafür bezahlt, dass sie Mist schreiben. So, er sagt, nee, hast wohl recht, muss ich mir nochmal genauer angucken. Er ist sehr beeindruckt gewesen davon, dass in seiner Spezialklinik mit dieser speziellen ICU Intensive Care Unit nur für Covid-Patients, dass es dann natürlich auch nur Covid-Patients gab. Aber bei näherer Betrachtung ist ihm klar geworden, dass es da Unterschiede gibt. Es gibt auch das ist klar, hat er gesagt, enorme geografische Unterschiede. Warum ist in den USA so viel schiefgegangen? Natürlich wegen der angeordneten Falschbehandlung. Die haben die Leute mit Absicht umgebracht. Fauci hat gewusst, dass Remdesivir in zwei Studien rausgeflogen ist, weil es die Leute umgebracht hat, jedenfalls in wesentlich größerem Maße als die anderen. Und wenn du sowas machst, und dann die wirksamen Behandlungsmethoden verbietest, dann bist du vorsätzlich da unterwegs. Aber er sieht natürlich auch, dass in den USA dadurch, dass sehr viel Geld geboten wurde, in anderen Ländern auch, aber in den USA ist es besonders sichtbar gewesen, hat sich ein Arzt auch mal ausführlich dazu geäußert, wie das im Krankenhaus läuft, dass du für jede Stufe sofort eine Mark mehr kriegst, wenn das alles in Richtung Covid läuft, bei der Diagnose, bei der Behandlung, beim Totenschein. Da hast du am Ende eine richtige Mark gemacht, wenn alles nur Covid war. Auch wenn der arme Mann am Ende von der Mafia erschossen worden ist. Ja, die Masken, gesteht da auch zu, könnten auch ein Faktor gewesen sein. Wenn man die Leute zwingt, Masken zu tragen, ja, dann ist das Immunsystem irgendwann eben kaputt. Er hatte eben ein spezielles Covid-ICU. Dann hat Viviane nochmal gefragt, ja, im März, April 2020, da gab es ja auch viele Alte, die zum Beispiel mit vorherigen Erkrankungen, COPD oder sowas, oder Herzproblemen zu kämpfen hatten. Ja, sagt er, das ist alles richtig, aber dann sind es ja auch sehr viele jüngere Leute geworden. Dann spätestens in 2021, ja, haben wir gesagt. Aber hat denn irgendjemand mal erfasst, ob die du da auf dem ICU hattest, ob die nicht vielleicht geimpft waren? Und da wurde ihm klar, oh, dieser Status wurde gar nicht erfasst. Es wurde nur unterschieden zwischen vaccinated and unclear. Und die unclear waren im überwiegenden Maße mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch vaccinated. Man hat ja versucht, die Pandemie der Ungeimpften herbeizureden. Aber das hat man nur hingekriegt, indem man eben die Daten verfälscht hat. Ja, danach haben wir die Israelin gehabt. Das ist Dr. Yaffa Shiraz. Die ist Health and Risk Communications Researcher, also eine Gesundheitsjournalistin. Und auch Forscherin, die hat für eine der größten, und das ist die größte, bezahlte Zeitung gearbeitet, Yediot Ahronot, 20 Jahre lang. Also ist die größte Zeitung in Verkäufen und in Circulation. Heute ist sie wahrscheinlich die wichtigste Informationsquelle für Zehntausende von Aktivistinnen in Israel. Sie hat über die allgemeine Situation in Israel betreffend Covid gesprochen, besonders über die Propaganda in den sozialen Medien, um die Leute dazu zu bringen, sich impfen zu lassen. Ich glaube, da hatten wir auch einen kleinen Einspieler von ihr. Aber sie hat sich auch im Detail dazu geäußert, was mit den Leuten los ist. Also es sieht so aus, als würden sehr viele Menschen inzwischen in Israel merken, da stimmt was nicht. Aber merkwürdigerweise machen die nichts. Also sie werden nicht laut, sie gehen nicht auf die Straße. Man sieht es an ihrem Verhalten allerdings. Zu viel Informationen über die Adverse Reactions kommen jetzt raus, auch wenn die Mainstream-Medien alles unterdrücken. Also Israel muss ein besonders brutales Land sein. Da gibt es kein VAERS-System wie in den USA. Da gibt es nur so ein Online-Reporting-Ding. Da musst du so ein Formular ausfüllen auf einer Website, kriegst aber keine Response. Also das ist, als wenn du gegen eine Wand redest. Und das Ganze ist überhaupt erst einen Monat nach Beginn der Impfung aufgesetzt worden. Also keine persönliche Kontaktaufnahme. Du kannst auch ruhig berichten, alle 600 meiner Verwandten sind tot. Das ist denen völlig egal. Da reagiert kein Mensch drauf. Das Merkwürdige ist, dass trotz der Tatsache, das haben wir uns ja von mehreren Seiten bestätigen lassen, dass es aus Israel so gut wie gar keine zuverlässigen Daten gibt, sondern da ist alles gepanscht, erstunken und erlogen. Trotz dieser Tatsache stützt sich die FDA, insbesondere bei der Zulassung, EUA-Zulassung der sogenannten Impfstoffe für Kinder, stützen die sich auf israelische Daten, also auf Daten, die es in Wahrheit gar nicht gibt. Da sieht man, wie eng die Zusammenarbeit im Rahmen dieses Lockstep ist zwischen der angloamerikanischen Mafia auf der einen Seite und den Führungspositionen in Israel. Also es kommt immer mehr raus, immer mehr Leute beginnen es zu verstehen, bleiben aber ruhig. Nur ein kleiner Teil der Eltern hat die Kinder überhaupt abschießen lassen, in Anführungsstrichen. 20% vielleicht. Also das ist vergleichsweise wenig angesichts des Drucks, der da ausgeübt wurde. Die allermeisten doppelt Geimpften haben die dritte Dosis gar nicht mehr genommen und ihre 5- bis 11-jährigen Kinder auch nicht impfen lassen. Allerdings muss man immer wieder sehen, dass die Propaganda da unfassbar massiv ist. Sehr selten gelangen Berichte über die Adverse Reactions überhaupt in die Mainstreams rein. Jetzt gab es mal ein Beispiel, eine junge, sehr bekannte Celebrity, die konnte ihr Gesicht nicht mehr kontrollieren und das hat sie dann vorgeführt. Aber es wird ansonsten alles runtergeredet. Jeder, der auch nur ansatzweise kritisch ist, wird sofort gesilenced. Der rechts, rechts. Nazi, Nazi ist da etwas schwierig bei den Israelis, aber die haben da ja, wie wir öfter gehört haben, andere Methoden, die Leute dann zu framen. Der nächste Schritt hier in Israel ist, dass jetzt die Kinder ganz, ganz, ganz eng ins Visier gerückt sind. Aber trotz des generellen Schweigens ziehen die Eltern ihre Kinder raus und lassen sie eben nicht mehr impfen, weil sie auch wissen, dass sie nicht wirksam sind. Weil inzwischen hat sich herumgesprochen, gerade in Israel, über 90% der hospitalisierten Leute sind doppelt geimpft, manche auch dreifach. Wie reagieren die jetzt also, wenn die Kinder weiter in den Vordergrund rücken? Dazu muss man wissen, in Israel ist offiziell sogar, das hat es dann doch in den Mainstream geschafft, sind 58 Babys geimpft worden und schwerst beschädigt. Auf welcher Grundlage die geimpft wurden, weiß kein Mensch. Gibt es eine Zulassung für Babys? Keine Ahnung, sagt sie, aber 58 Babys schwer beschädigt und das spricht sich jetzt doch rum. Leider gehen die Leute nicht auf die Straße, sie demonstrieren nicht öffentlich, sondern schweigen, aber das wird sich sicherlich auch noch ändern. Ja, und jetzt kommt Paul Cullen, ein irischer Professor, der in Deutschland, ich glaube in Hannover, lehrt. Außerplanmäßiger Professor und Laborleiter, MVZ in München hat er gearbeitet, Humanmediziner ist er, hat zum Thema Biochemie, Molekularbiologie über 200 Originalarbeiten gefertigt, zahlreiche Übersichtsartikel und mehrere Bücher veröffentlicht. Er äußert sich zum Transhumanismus, Optimierung oder Albtraum. Die Frage ist rhetorisch, Albtraum ist die Antwort. Zur Geschichte des Transhumanismus hat er sich geäußert, zur Motivation und kann das eigentlich überhaupt funktionieren? Was soll die Zukunft denn sein? Orwell oder Huxley? Also Humanmediziner kommt aus Dublin. Ich glaube, jetzt im Moment ist er in Hannover, war auch in Münster, ist Facharzt für Innere und Labormedizin, hat einen stabilen wissenschaftlichen Hintergrund in Molekularbiologie und Epidemiologie und einen Abschluss in Immunologie. Also besser geht's nicht. Er sagt, im Covid-Zusammenhang ist es so, dass nur abgerechnet wird oder nur gemacht wird, was auch abgerechnet werden kann. Das erklärt dann auch, warum so gut wie kein Arzt Adverse Reactions meldet, weil so richtig abrechnen kann das ja nicht, kriegt da ja kein Geld dafür. Was ist jetzt mit dem Transhumanismus? Ja, das hat ihn immer schon interessiert, sagt er. Schon als ganz normaler Biomediziner, da haben ihn die ethischen Aspekte interessiert. Das hat ihn immer sehr fasziniert. Früher hat er das so ein bisschen als Science Fiction angesehen, aber es hat ihn genau deshalb eben interessiert, wie so eine Marotte, so hat er es geschildert. Aber dachte, naja, gut, das sind ja eigentlich nur Ideen, dunkle Ideen zwar. Aber andererseits, sagt er, existieren diese Überlegungen schon ewig lange in der Menschheit. Vor 25.000 Jahren ist zum Beispiel eine Skulptur eines Menschen mit einem Löwenkopf hergestellt worden. Also in die Richtung ging das schon. Jetzt allerdings geht es ja wesentlich weiter. Jetzt geht es um die Fusion Mensch-Maschine. Und da soll dann eben neues Wesen kreiert werden. Hier spielt jemand Gott. Ne? Auch wenn man nicht religiös ist, dann kann man sich ungefähr vorstellen, dass das nicht folgenlos bleiben wird. Das wird eine Strafe nach sich ziehen. Er hat nochmal die verschiedenen Stufen sich angeguckt. Die erste Stufe ist, dass wir mit einem Smartphone zum Beispiel rumlaufen. Das haben wir in der Hand, das benutzen wir. Manche sind inzwischen ja quasi verwachsen mit dem Teil, aber das ist noch äußerlich. Das kannst du jederzeit wieder ablegen. Die zweite Stufe sind Wearables. Das sind so Sachen, wo du Google Glasses hast oder Apple Watch und so ein Kram. Kannst du auch abmachen, aber du hast es nicht mehr nur in der Hand, sodass du es einfach nur weglegen musst, sondern es ist am Körper als tragbar befestigt. Die dritte Stufe sind dann die Implantables, also Computer. Chips, die implantiert werden können. Und die vierte Stufe sei dann, da sind wir noch nicht, die vollständige Verschmelzung von Mensch und Maschine. Da werden ja immer wieder dieselben Namen genannt. Ray Kurzweil von Google, der hat da quasi religiöse Ideen. Natürlich hat er auch Yuval Noah Harari erwähnt, der ja sozusagen die Muse von Klaus Schwab ist. Wer weiß, was er noch alles ist, aber das wollen wir uns lieber gar nicht vorstellen. Dieser Typ wird eben überall gefeiert und empfangen. Und viele haben ihn für einen großen Denker gehalten, obwohl er ja nur Historiker ist. Ne? Aber gut, ein Historiker kann ja auch intelligent sein, kann sich auch Zeug anlesen. Aber das Langer Rede, kurzer Sinn. Er sagt, es kann nicht funktionieren. Was die vorhaben, kann nicht funktionieren. Es ist physisch, medizinisch, biologisch völlig unmöglich. Aber die haben eben diese Ideen. Die werden ja auch alle jetzt immer älter. So ein Klaus Schwab, hat ja im Grunde auch schon seine Halbwertszeit lange überschritten. Und diese Leute wollen auf diese We aus die auf diesem Wege eben immortal, unsterblich werden. Aber sagt er, andere Leute, Roger Lederer heißt er, glaube ich, und ein gewisser Herr Dreyfus, die haben sich auch schon mit der künstlichen Intelligenz beschäftigt in den 70er Jahren. Da war schon die erste Welle, jetzt ist die zweite Welle da. Und die haben alle gesagt, das geht nicht. Schon in den 70er Jahren wurde nachgewiesen, dass es absolut unmöglich ist, diese Mensch-Maschine-Verschmelzung hinzukriegen. Aber wenn du dir so einen Ray Kurzweil anguckst, das sind Science-Fiction-Leute. Und die stehen gleichzeitig unter Druck, weil sie eben, ja, wie soll man sagen, weil sie eben nicht alt werden wollen, beziehungsweise schon alt sind und dann wollen sie eben nicht sterben. Und dann testen sie ihren eigenen Wahnsinn, dass es sich um Psychopathen handelt, haben wir ja schon mehrfach diskutiert hier. Dann projizieren sie den, so hat er es genannt, auf die Menschen. Das heißt, ihre eigenen Probleme versuchen sie zu denen der Menschen zu machen. Und die Menschen fragen sich, was ist denn mit diesen Wahnsinnigen los? Aber da sie über relativ viel Macht verfügen, weil sie viel Geld haben, weil sie uns geklaut haben, sind sie einigermaßen weit gekommen. Trotzdem ist das Allermeiste, was wir sehen, reine Illusion, reine Spielerei, die im Endergebnis nicht funktionieren kann. Zum Beispiel wissen wir einfach zu wenig. Wir haben vom Menschen noch nicht alles begriffen. Mensch und Computer sind völlig unterschiedliche Sachen. Das geht nicht. Das ist eine vollkommen irre Kombination. Was ist Bewusstsein? Hat ein Computer Bewusstsein? Ganz sicher eher nicht. Ne? Wo kommen Gedanken her? Was ist das Gedächtnis? Wie wird es gespeichert? All das wissen wir nicht. Trotz allem, trotz der medizinischen Fortschritte, wir wissen es nicht. Künstliche Intelligenz ist jetzt der zweite Hype, nachdem man den ersten Hype in den 70ern schon hatte. Also es ist alles nicht so wirklich neu, nur wird es mit einer unfassbaren Aggression gerade betrieben. Und er sagt, die meisten Menschen sind sich nicht darüber im Klaren, wie massiv das vorangetrieben wird. Auch Genderism, dieser Quatsch ich kann so gar nicht reden und ich werde es auch nie versuchen, aber dieser Quatsch mit Genderism, sagt er, du denkst, das ist irgendwas, hat doch nichts zu bedeuten. Und plötzlich kriegst du einen Brief von deinem Dekan und da sagt er dir, du musst alle mit einbeziehen, du musst so oder so reden. Kannst du nur sagen, fuck you. Aber dazu muss man unabhängig sein. Es wird jedenfalls hier sowas, so ein Busybody-Tun, so hat er das genannt, gemacht. Die machen, ziehen an allen Hebeln, drehen an allen Knöpfen, um uns gegenüber den Anschein zu erwecken, als seien sie schon fast da. Sie sind aber nicht da und sie werden da auch nie hinkommen. Das Ganze sei antimenschlich, anti-Leben, anti-Creation. Gegen alles, was das Leben ausmacht, was die Kreation, wenn man so will, ausmacht. Das ist keine Science, sondern es ist Scientism. Was man machen kann, heißt ja auch nicht immer, dass man es machen soll, dass es sinnvoll ist, aber immer wieder derselbe Schlusspunkt, es kann nicht funktionieren, es wird nicht funktionieren. Wenn es funktionieren würde, würde es ins Chaos führen. Da hat er das Beispiel Kommunismus genannt. Wenn das Ding aus dem Ruder läuft, dann hat man am Ende so ein Kambodscha. wo dann jeder umgebracht wird, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Die Natur, hat er nochmal gesagt, ist perfekt. Alles greift ineinander. Das kann der Mensch niemals nachahmen und schon gar nicht verbessern. Es ist völlig unmöglich. Es kommt alles wohl von Charles Darwin. Damit hat es angefangen. Charles Darwin, 1850, hat er ein Buch geschrieben. Daraus hat dann ein anderer, ich glaube Herbert Spencer hieß der, der hat dann daraus gemacht, Survival of the Fittest, so hat er es zusammengefasst. Das hat dann auch Charles Darwin bestätigt. Ja, die Formulierung finde ich gut. Wird dann seitdem Charles Darwin zugeschrieben. Survival of the Fittest, so fing das an. Und er hat es aber eigentlich nur auf die Natur bezogen und jetzt wird es auf die Menschen bezogen. Transhumanismus natürlich, ne? Die stark verbesserte Version nach deren Vorstellung. Gut, wenn du so einen Klaus Schwab siehst, den kannst du nur verbessern. Ne? Schlimmer geht es ja nicht. Und vermutlich ist es dasselbe auch bei Yuval Harari und den anderen Deppen. Also am Ende ist es aber so, dass sie letzten Endes nur ihre eigenen Probleme auf uns, auf die Menschheit projizieren und uns deshalb diesen transhumanistischen Blödsinn unterjubeln wollen, weil sie selber eben, ja, wie soll man sagen, Schrott sind. Und das ist ihnen vielleicht auch klar. Diese Idee, sagt er nochmal, ist ridiculous on its face. Lächerlich auf den ersten Blick. Es kann nicht funktionieren. Abgrundtief dumm und korrupt. Das sind die Predators, die sich selbst als Elite bezeichnen. Ja, Muse Harari für Klaus Schwab. Das ist klar, dass das auf fruchtbaren Boden trifft bei jemandem wie Klaus Schwab. Aber der Begriff künstliche Intelligenz hat ja überhaupt gar nichts mit Intelligenz zu tun, mit Intelligenz im menschlichen Sinne zu tun. Genauso wenig wie Rechenkraft, was mit Intelligenz zu tun hat. Intuition wird dabei überhaupt völlig außer Acht gelassen. Die kann kein Computer haben. Das wird niemals möglich sein. Transzendenz, das fehlt völlig. Der Tod nähert sich Leuten wie Kurzweil und Schwab. Und das ist die treibende Kraft dafür, dass sie jetzt so Amok laufen. Einige von den völlig Verrückten haben ja schon ihren Kopf einfrieren lassen, Kryo konservieren lassen und denken, dann kann man irgendwann sie an einen Computer anschließen, dann könnten sie überleben. Ja, und dann sagte er, ja, man möchte diesen Leuten am liebsten sagen, Junge, komm mal runter, chill mal ein bisschen, dann hast du vielleicht wieder einen besseren Begriff von der Realität. Und auch er sagt, genauso wie Matthias Desmet, wir müssen diese Dinge alle ansprechen, immer weiter ansprechen. Auch wenn wir glauben, dass das die andere Seite gar nicht hört, es wird immer gehört. Und dann hat er das Beispiel seiner Tochter genannt. Er ist ja Engländer, also Ire. Seine Frau ist Deutsche. Seine Tochter ist 11 Jahre alt und 11 Jahre lang hat er mit ihr Englisch gesprochen. Und seine Tochter hat immer auf Deutsch geantwortet. Seine Frau hat auch immer auf Deutsch mit ihr geredet. Und dann plötzlich haben sie jetzt wohl in England Urlaub gemacht und plötzlich spricht seine Tochter fließend Englisch mit ihm. Das heißt, da ist wohl doch was hängen geblieben, ne? Auch wenn er vorher keine Reaktion gesehen hat. Das geht alles. Ja, er hat nochmal betont, diese Leute haben schwere eigene Probleme. Ich finde, man sieht es ihnen auch an. Und die reagieren sie an der Gesellschaft ab. Mit Professor Paul Cullen werden wir uns bestimmt noch öfter unterhalten. Wollen wir uns auch noch persönlich treffen, weil das einfach unglaublich interessant ist, was er zu berichten hat, weil er so viele medizinische und wissenschaftliche Aspekte gleichzeitig überblickt und deswegen besser als viele, viele andere beurteilen kann, was da wirklich hintersteckt. Aber wir hatten da auch noch eine Professorin, mit der wollen wir auch noch mal darüber reden, mit der haben wir schon mal drüber geredet. Denn dieses Thema muss man deutlich beleuchten, klar und deutlich beleuchten, damit die Menschen erkennen können, in was für eine aberwitzige Spur die Leute, die uns Corona und jetzt auch Ukraine gebracht haben, geraten sind, was eigentlich die Triebfeder ist. Denn wenn man es mal genau betrachtet, ist dieses Survival of the Fittest mit dem Ergebnis Transhumanismus eigentlich Eugenik. Eugenik, denn 1906 haben Leute aus dem Umfeld von Charles Darwin und noch ein paar Leuten die British Eugenics Society gegründet. Da waren auch sehr viele schwerreiche Leute und dann irgendwann auch ganz schnell die größenwahnsinnigen Oligarchen dabei. Ich glaube, 1917 oder wann ist die American Eugenics Society gegründet worden. Seitdem sehen wir auch, dass immer mehr in Richtung Kontrolle über die Menschen unternommen wird, scheinbar Verbesserung des Menschen, obwohl die Natur perfekt ist und nicht verbessert werden kann. Das ist eigentlich so offensichtlich wie nichts anderes. Wir haben das ja berichtet, auch gerade bei uns im Ausschuss 1946 nach dem Zweiten Weltkrieg, kurz vor den Nürnberger Prozessen, hat der Bruder von Aldous Huxley, das ist der Autor von Brave New World, Julian Huxley eine Rede gehalten anlässlich der Gründung von UNESCO. Hat er eine Rede gehalten und gesagt, oh, wir können jetzt leider gar nicht so richtig über Eugenik sprechen, weil Hitler, den sie dafür bezahlt hatten, in Anführungsstrichen, über diesen Zweiten Weltkrieg letztlich Eugenik zu betreiben, weil Hitler leider aus dem Ruder gelaufen ist. Deswegen können wir da jetzt nicht drüber reden, aber wir werden da bald drüber reden können. Und ausgerechnet der Typ, der also der erste Chef der UNESCO gewesen ist, ist auch gleichzeitig mal Präsident der British Eugenics Society gewesen. Und dann ging das weiter. 2001, kurz vor den Anschlägen vom 11. September, gab es die erste Übung dazu, wie man mit Hilfe von Viren dieser Eugenik-Idee ein bisschen näher kommen kann. Das war Operation Dark Winter, wo einer der Teilnehmer, ein ehemaliger Oberstleutnant der amerikanischen Armee, bei uns ja was erzählt hat. Der hat das live on stage erlebt, Jim Bush. 2010 kam dann Operation Lockstep von Rockefeller gesponsert. Das ging auch schon wieder in Richtung Viren. Und natürlich wird das immer genau umgedreht dargestellt, wie es eigentlich beabsichtigt ist. Man sagt, ja, wir machen das, um gegen Angriffe gefeit zu sein. Nein, sie machen das, um diese Angriffe selbst ausführen zu können. Das ist spätestens bei den Gain-of-Function-Experimenten klar geworden. Und dann haben die Wahnsinnigen ja im Oktober 2019 das Eugenics-Experiment auf die Spitze getrieben, um im letzten Trockendurchlauf, Event 201, das durchzutesten, was jetzt gerade abgespielt wird. Und aus Eugenics ist jetzt eben Genocide geworden. So wird man es simpel darstellen können.
Crazy. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die alles versuchen, uns einfach auch einzuschüchtern. Da der Berater von Schwab, wie hat der schon wieder geheißen, der Psycho, ja,
Harari,
genau.
Yuval Noah Harari.
Also einfach, dass das die Leute vielleicht nicht gesehen haben, der hat tatsächlich auf der Bühne gesagt, der menschliche, wie hat er es gesagt, DNA sei gehackt, also der Mensch ist gehackt, der freie
Ja.
Wille ist over. Das hat er so
Ja.
gesagt, der freie Wille ist vorbei, das wird so nicht mehr sein. Und er hat auch noch rausgelassen, ja, die man nicht so wirklich brauchen kann, da kann man dann mit Spiele und Drogen, das ist dann vielleicht möglich, die so abzuhandeln, sage
Ja.
ich. Weißt du, das sagen sie öffentlich, das ist
Ja.
schon krass. Also,
Ja.
aber das verkommen natürlich nicht alle mit. Das würde normalerweise einen Aufschrei geben. Wenn die Medien normal funktionieren würden, würde man sowas in der Tagesschau sehen und sagen, hey Leute, geht es euch eigentlich noch? Seid ihr noch bei Trost? Aber das ist klar, das ist ja im gleichen Horn, die Medien, aber das brauchen wir nicht mehr zu wiederholen. Das ist ein großes, großes Problem, die Medien, und die müssen natürlich auch, ja, muss auch neu erfunden werden. Das Vertrauen ist weg, die haben es verkackt, und da muss auch was Neues passieren. Und da gibt es ja verschiedene Projekte, wo man das probiert, dann auch aufzubauen. Ja, wie sieht's aus? Wir haben ja schon morgen wieder Freitag, geht schon wieder voll in die Runde. Ich nehme an, ihr habt da schon einiges vor. Hast du was aus dem Nähkästchen plaudern oder wie sieht's aus?
Also, ich gucke mal nach, ob ich schon einen Plan habe. Ich glaube, ich habe noch keinen Plan. Wir wissen aber, dass unter anderem Dr. Dietrich Klinghardt, angehört wird. Der lebt seit langer Zeit in den USA, ist aber ein Deutscher. Und der hat sehr interessante Sachen zu berichten, unter anderem darüber, dass diese Covid-Erkrankung schon ein halbes Jahr vor dem offiziellen Start in den USA zu finden waren. Und er hat auch irgendwas über Energie, habe ich gerade ein Video von ihm gesehen, dass du für praktisch zum Nulltarif endlos Energie hast. Das wurde aber immer unterdrückt. Und in dem kleinen Video, was ich von ihm gesehen habe, wurde es nicht nur unterdrückt, diese Idee von denjenigen, die viel Geld mit Öl verdienen zum Beispiel, sondern die Leute, die das propagiert haben, sind auch auf merkwürdige Art und Weise verstorben innerhalb kürzester Zeit. Ich bin gespannt, aber es werden noch ein paar andere Gäste da sein. Ich weiß, dass ich vorgestern mit Corwin drüber gesprochen habe, aber ich war zu müde wegen Jetlag. Ich habe das nicht alles so richtig mitgekriegt.
Ja, passt schon. Ja, natürlich sind alle herzlich eingeladen. Morgen, ab wann geht's los?
Ich glaube, wir sind noch immer auf 15 Uhr, weil das
15.
für die Amerikaner der bessere Weg ist.
Ja,
Ne? Sonst
sehe ich.
müssen sie so ewig früh aufstehen.
Ja.
15 Uhr ist an der Westküste, 6 Uhr. Ich bin ja immer um 5 Uhr aufgestanden, um dann um 6 Uhr alles klar machen zu können. Ja.
Ja, Rainer, vielen herzlichen Dank. Wir werden dann wieder abmachen das nächste Mal, wenn wir die Zusammenfassung machen und werden rechtzeitig berichten im Kanal. Danke für deine Arbeit und welcome back in Deutschland, auch im besten Deutschland aller
Oh mein Gott, ja. Das
Zeiten.
ist ja fast noch besser als vor 80 Jahren aus deren Sicht.
ja. Aber aufgeben ist keine Option. Wir bleiben dran und wir sehen uns bald. Ich wünsche einen schönen Abend und bis bald.
So machen wir es. Bis dann. Tschüss.
Tschüss, ciao, ciao. So, das war Rainer Füllmich, die Zusammenfassung. Vielleicht noch ein Wort von mir. Jemand gesagt, ohne Quelle und so weiter sei das schwierig. Das verstehe ich, diese Aussage. Aber wenn du die Quelle möchtest, dann schau dir bitte die ganze Zusammenfassung, also die ganze Corona-Ausschusssitzung selber an. Dann siehst du die Leute, die interviewt worden sind. Dann werden die auch vorgestellt und dort kannst du dann auch das selber recherchieren und nachschauen, ob das stimmen könnte, was die da behaupten oder eben auch nicht. Es geht ja darum, dass man entsprechende Beweise sammelt, Interviews macht und so weiter und so fort, so wie es auch Rainer beschrieben hat. Jetzt noch ein kleiner Hinweis für euch, wenn ihr Interesse habt. Ich habe nachher die Serie mit Chantal, ihr habt das vielleicht mitbekommen. Es ist ein heftiges Thema. Überlegt euch bitte, ob ihr damit umgehen könnt. Es ist um 20 Uhr. Geht es um die Thematik, ich muss schnell gucken, hier, satanisch, ritueller Kindesmissbrauch, Chantal Frei, Betroffene, Teil 4, wie gehen Chantal und Hanna, heute sind wir zu dritt, mit solchen extremen Erfahrungen um. Um 20 Uhr live, also eine halbe Stunde, die, wo das sehen können oder wollen, dann 20 Uhr dieses Interview. Ich bedanke mich fürs Interesse, die vielleicht neu sind oder am besten im Telegram den Kanal abonnieren. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich live bin. Und ja, wie gesagt, aufgeben ist keine Option. Ihr merkt, dass es immer mehr kommt. Österreich Impfpflicht ist abgesagt und so weiter und so fort. Vielleicht mache ich später noch eine News-Sendung. Wir haben auch einige sehr, sehr gute Sachen, wo wir berichten können. Das tut auch uns allen dann gut, mal auch positive News nach so einer langen Zeit. Ich danke dem ganzen Team, ich danke euch allen Moderatoren. Schön, dass es euch gibt. Ohne euch könnte ich diese Arbeit nicht tun. Und ihr wisst jetzt, was kommt. Denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber und verbinde die Punkte. Bis dann. Tschüss zusammen. Bye bye.
Bitte hör nicht auf zu hoffen, nur weil du dich gerade quälst. Bitte hör nicht auf zu träumen, nur weil gerade so viel fehlt. Denn dazu sind wir nicht geboren. Es ist noch nichts verloren. Wenn noch ein kleines bisschen Hoffnung lebt, in einer Zeit, wo es schwerfällt, Hoffnung zu sehen, gehen wir ein kleines bisschen anders heran. Dann glaube ich noch daran und fang zu träumen an. Von einem echten Neuanfang. Bitte hör nicht auf zu leben. für eine Welt, die's noch nie gab. Bitte hör nie auf zum Widersprechen, auch wenn man dir was anderes sagt. Denn dazu sind wir nicht geboren. Es ist noch nichts verloren. Wenn noch ein kleines bisschen Hoffnung lebt, in einer Zeit, wo es schwerfällt, Hoffnung zu sehen, gehen wir ein kleines bisschen anders heran, dann glaub ich noch daran und fang zu träumen an. Die Geschichten, die wir schreiben, die Momente, die wir teilen, unser Widerstand ist unser größtes Gut. Die Visionen, die wir träumen, aus Fantasie erwachsen Bäume. Schau jetzt nicht weg, bewahr dir deinen Mut. Wenn noch ein kleines bisschen Hoffnung lebt, in einer Zeit, wo es schwerfällt, Hoffnung zu sehen, gehen wir ein kleines bisschen anders heran. Dann glaub ich daran und fang zu träumen nahe von einem echten Neuanfang. Von einem echten Neuanfang. Von einem echten Neuanfang. Komm, wir fangen an mit einem echten Neuanfang.